Schön, hast du gesehen, wir haben neue Lampen.
Ja, hab ich gesehen. Toll.
Ja. Spende von der Nelly. Oh. Eigentlich gar nicht für die Dammerhalle, sondern für die Bücherei. Aber wer weiß. Der ehrwürdige Ajantong Sirimangalo. Hier haben wir ein paar Bilder. Unten haben wir auch ein paar Bilder. Ich habe gestern schon ansatzweise erzählt, wie ich ihn kennengelernt habe. Ich finde es eigentlich auch so, dass ich es jetzt nochmal erzähle. Das war gar nicht lange, nachdem ich in Thailand angekommen bin. Und ich hatte eigentlich die Faxen von Mönchen schon dicke, muss ich sagen. Ja, ganz einfach. Der allererste Mönch, den ich in Thailand getroffen habe, der hat geflasht. Ich glaube, hier sagt man, in Deutschland sagt man, wie sagt man denn da?
Exhibitionist.
Exhibitionist, genau. Das war mein erster Thai-Mönch-Kontakt. Der zweite, dem habe ich das völlig verstört erklärt und er sagte mir nur, ich soll mich doch nicht so haben. Und dann wäre ich eigentlich schon fast wieder nach Hause gefahren und habe gesagt, nein, es geht hier nicht um Mönche, das geht um Dhamma und Praktizieren und Erleuchtung und ich gehe jetzt wenigstens erstmal in das Meditationszentrum gucken. Und bin dann in ein Meditationszentrum in den Bergen von einem Schüler von Ajahn Thong gekommen, nicht zu Ajahn Thong selbst, das war gerade ganz neu eröffnet und es hat mir unglaublich gut gefallen dort. Also der Ort und auch die Praxis gut ja nicht so. Am Anfang hat mir sie nicht so gefallen, aber dann habe ich nach kurzer Zeit eigentlich, nach kurzem Dasein, in diesem Retreat kam der Ajahn Thong. Und dann habe ich eigentlich so in meinem schnodderigen Denken, habe ich dann nur ihn von Weitem so gesehen und habe dann gedacht, oh, wieder einer von den dicken alten Mönchen. Ne? Weil es gibt in Thailand schon auch Mönche, die ordinieren halt, nachdem sie in Rente sind und die will keiner mehr haben und die gehen dann ins Kloster. Ne? Und solche hatte ich auch schon getroffen und da war ich also nicht allzu inspiriert, ne? Mönche zu treffen. Und dann kommt der und der Mönch, mit dem ich da den Kurs gemacht hatte, hat dann so ein bisschen erklärt, ich wäre jetzt die erste Schülerin neuen Zentrum gewesen und ich hätte jetzt den Kurs fertig gemacht und ich hätte gut geholfen und so weiter und so weiter. Und dann dreht sich der Ajahn Thong zu mir um und er hat so Augen, die sind eigentlich immer, fast immer nur so zu. Ne? Und dann macht er die Augen auf und guckt mich an. Und dann sind mir wirklich die Tränen rausgeschossen. Ne? Und ich hatte so eine Glückseligkeit. Und ich konnte für eine Stunde konnte ich nicht aufhören, mich zu beruhigen. Und ich musste erst mal weggehen. Und habe mich dann zurückgezogen und saß dann da eine Stunde und konnte, habe meditiert und mir liefen einfach die Tränen und ich war nur glücklich. Und ich kriege auch, wenn ich an ihn denke, ständig Tränen in die Augen. Und dann war die Zeit irgendwie, die er da war, vorbei und musste sich verabschieden. Und ich saß immer noch in Meditation und ich hatte gar nichts gesehen. Und wie aber er kam auf das Gebäude offenbar zu, wo ich war. Und in dem Moment bin ich aufgestanden und habe gesehen, oh, die kommen so, dass ich gerade noch zum Verabschieden und zum Verneigen rechtzeitig da sein konnte, wo eben die Verabschiedung stattfand. Also, und das war für mich so eine intensive Berührung, dass ich A, immer Angst vor ihm hatte, weil es auch hieß, der kann Gedanken lesen. Und ich also von Ehrfurcht gerührt und geschüttelt war und neidisch auf Mönche, die zu ihm immer hingehen, die Mönche, das ist, die sind sich halt nah und die können sich auch nah kommen und so. Dann so seine Schüler können dann zu ihm kommen und die sitzen dann da vor ihm, knien vor ihm und dann kommen sie auch manchmal und machen dann so, legen die Hände auf sein Knie und den Kopf ab und gucken ihn dann so an. Und ich war so neidisch, dass ich das nie durfte, ne? Weil ich eben Frau bin. Und das ist.
Warst du schon ordiniert?
Nee, da war ich noch nicht ordiniert.
Gute Frage.
Ja, trotzdem hätte ich ja meine Hände nicht auf seinen ordiniert oder nicht ordiniert. Aber in diesem Retreat oder in diesen 2 Monaten, die ich da war, habe ich beschlossen zu ordinieren. Und die Methode, die ich dann gleich auch noch für die, es gibt ja noch ein paar, die sie noch nicht so genau kennen, erkläre ich sie nochmal. Die habe ich gehasst am Anfang. Ich konnte die wirklich nicht leiden und ich kann sagen, ich habe sie gehasst, weil ja, solche Gefühle sind halt da, ne? So, wenn man also als Mensch daherkommt. Und dann, ich kam vom Zen eben, da sitzen und alles immer vorbeifließen lassen und an nichts festhalten. Und dann sollten wir die Dinge benennen. Und dann bin ich am 5. Tag, glaube ich, war es, zu dem Lehrer, hab den angebrüllt. Sagt, ein Mist, auf Englisch habe ich ihn angebrüllt, aber so sinngemäß, dass das ein Mist ist, das mache ich nicht mehr, so ein Blödsinn. Da kriegt man ja überhaupt keine Stille. Das ist ja so ein Krach im Kopf. Und dann hat er gelacht, ne? Hat sich kaputt gelacht über mich. Und das ist mir übrigens noch häufiger passiert, dass ich ja, den Lehrer angebrüllt habe und die mich ausgelacht haben.
Das machen vielleicht nur die Messler.
Die Lehrer anbrüllen. Also die können sich überhaupt gar nicht vorstellen, wie peinlich mir das ist und wie ich da sehe. Ich meine, ich gehe ja trotzdem aufrecht vor denen rum, aber es ist mir, wie ich mich damals denen gegenüber verhalten habe, das ist so peinlich. Aber gut, also der lachte und sagte nur, na siehst du mal, was du in deinem Geist die ganze Zeit hast. Hättest du das jetzt nicht die ganze Zeit benannt, dann wüsstest du das gar nicht, weil dieses Vorbeiziehen lassen immer nur, da zieht es halt nur vorbei und es wird dir gar nicht bewusst. Du bist gar nicht achtsam. Und das hat irgendwie so pam, pam gemacht. Und dann bin ich ganz still zurückgegangen in mein Zimmer und habe es ganz brav gemacht. Ich habe es nie lieben gelernt. Ich mag es bis heute nicht. Aber ich weiß, dass es eine der effektivsten und besten Methoden ist, um wirklich zu sehen, was wir im Geist haben, was in uns los ist, was wir sind, wer wir sind, wo wir sind, was schlussendlich wir auch tun müssen, damit wir uns entwickeln können. Da sitzen und alles ziehen lassen ist viel schöner. Viel angenehmer. Aber darum geht es ja gar nicht. Und das ist eine Sache, weswegen ich das sowohl verstehen kann, wenn die Leute hier ankommen, ja, aber Jhanas und Jhanas und Ruhe und wir wollen Metta und Metta und Jhanas. Und das kann ich sowas von nachvollziehen. Und wir können das auch machen. Aber diese Methode von dem höchst ehrenwerten Ajahn Thong Sirimangalo ist ein unglaublich gutes Mittel, um die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Und das ist, was der Buddha uns gesagt hat, dass wir machen sollen. Wir sollen nämlich die Dinge so sehen, wie sie sind. Und das bedeutet Vipassana, klar sehen, die Dinge so sehen, wie sie sind. Und Vipassana heißt klar sehen. Ich sehe heute die Christa da hinten so, und die guckt ganz skeptisch.
Ich habe gerade Zen im Kopf. Ich bin jetzt gerade auf dem Zen. Von wem klar sehen? Aha. Gegenwart, ja. Konzentration.
Yes.
Und versuche jetzt mit der Einsatzmeditation die Verbindung zu sehen zwischen Vipassana und Zen. Weil es ist ja von der Basis der Geist oder die Gegenwart sehen und sofort akzeptieren. Und Vipassana ist doch eigentlich ein längerer Prozess als die Klarheit vom Zen, oder ist das falsch?
Ich gehe da noch ins Detail, ich sehe gleich. Ist ja, ist aber eine gute Frage.
Ja.
Erinnere mich dran, dass ich da drauf zurückkomme. Also höchst effektiv. Und das will ich sie jetzt, weil sie so effektiv ist und noch nicht alle genau kennen, will ich nochmal erläutern, worum das geht. Wir haben die vier Pfeiler der Achtsamkeit oder die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Das sind Körper, Gefühl, Geist und Geistobjekte oder Dhamma. Bleiben wir ruhig bei Dhamma. Und das ist schlussendlich unsere Welt. Das ist alles das, worauf wir Acht geben können, worauf wir achtsam sein können, was wir erkennen können, was wir intern und extern wahrnehmen können. Es gibt nichts darüber hinaus. Man kann das auch fünf Khandas nennen, man kann das aber auch die vier Grundlagen der Achtsamkeit nennen. Also, nochmal, Körper, Gefühl, Geist und Dhamma. Körper ist das Heben und Senken der Bauchdecke zum Beispiel. Wenn wir das beobachten, sind wir bei Kayanupassana, der Körperbetrachtung. Auch wenn wir den Bodyscan machen, wenn wir die Unreinheit des Körpers zum Beispiel beachten. auch alles Kaya Nupassana. Wenn wir Dinge machen wie Bewegungen, auf Bewegungen achtsam sein. Das kann man immer machen im Alltag. Das Stehen, Gehen, Sitzen, Liegen, Beugen, Strecken, Drehen. Alle diese Dinge, das ist auch Kaya Nupassana. Achtsamkeit auf den Körper. Das Einfachste während der Meditation ist, das Heben und das Senken der Bauchdecke zu betrachten. Und es klar zu wissen, das ist immer da. Das hebt und senkt immer, wenn nicht, sind wir tot. Das heißt, da brauchen wir nie irgendwas zu suchen, irgendein Meditationsobjekt suchen oder so, sondern es ist einfach immer da. Gefühl, hatte ich gestern schon gesagt, ist dreifach. In dem Sinne, es ist angenehm, unangenehm oder weder angenehm noch unangenehm. Das kann es körperlich und geistig sein. Das heißt, so wird es dann sechsfach. Und wenn man es dann 6 mal 9, irgendwer kann das doch vielleicht mal ausrechnen. Also es wird dann auch noch viel mehrfach, wenn man es vergangen und zukünftig nimmt und in der Gegenwart. Und die Gegenwart ist das, was uns interessiert. Wir wollen das sehen, was in der Gegenwart passiert. Und wir hatten es kürzlich, letzten Samstag, mit den 6 Tieren. Das haben wir heute Mittag auch schon mal, und ich möchte es hier auch nochmal wiederholen. Die Sinne sind wie die 6 Tiere und die zerren in die Richtungen. Und der Buddha sagt, die Betrachtung des Körpers, die Achtsamkeit auf den Körper ist wie ein Pfeiler, an den diese Tiere gebunden sind. Das heißt, an den wir die Tiere oder unsere Sinne binden, damit sie nicht ausreißen, damit sie uns nicht hin und her zerren, sondern dass sie gebändigt werden und sich schlussendlich hinlegen und ruhig werden. Und nichts, sagt der Buddha, ist wechselhafter als das Gefühl, außer vielleicht Gedanken. Gedanken sind noch wechselhafter. Gefühl, da kann man sich überhaupt nicht drauf verlassen. Das kann man nur sehen. Deswegen ist es auch eine gute Betrachtungsweise, wie es entsteht, wie es einen Moment da ist und wie es vergeht. Dann Geist, das ist Zustände. Geistige Zustände, also Gefühl war wechselhaft, schnell, ständig wechselnd. Geist, das ist, da haben sich die Dinge manifestiert. Da sind Sachen, Charakter fast geworden oder geistige Zustände geworden. Die sind, ständiges Gefühl von Ärger, was kommt und geht, manifestiert sich irgendwann als ein ärgerlicher Charakter. Oder man wird zu einem ärgerlichen Menschen, ein ärgerlicher Geisteszustand. Dann ist es in der Betrachtung des Geistes. Und diese ganzen, das sind nur Kategorien, ne, die entsprechen den Dingen, mit denen wir zu tun haben. Ne? Das sind Kategorien, in die wir uns das einteilen können. Aber letztendlich geht das, kann das von einer Kategorie gleich in die nächste gehen. Also zum Beispiel ein körperlicher Schmerz ist zuerst vielleicht Kaya Nupassana. Betrachtung des Körpers. Dann kriegt man ein Gefühl. Und dann wird man, weil der Schmerz nicht weggeht, dann wird man ärgerlich. Dann ist es plötzlich ein geistiger Zustand. Und dann fängt was an. Das nächste, nämlich die Dhammas, womit wir in der Kategorie Dhammas am meisten zu tun haben am Anfang, ist die fünf Hindernisse. Die fünf Hindernisse, das sind mögen, wollen jeder Art, großes, kleines, von der kleinsten Hoffnung bis zur Obsession, Ablehnung, auch von der kleinsten Ablehnung, von so einem kleinen Denken, oh, das stört, von so, wenn ein Jucken da ist und man macht so, das ist eine kleine Ablehnung. Wenn man das Jucken nicht ablehnen würde, müsste man sich nicht kratzen. Das heißt, auch da ist schon sowas wie Ablehnung, auch wenn es klein ist, auch wenn wir es kaum als solche wahrnehmen, bis zu wirklich so einem Hass, dass man jemanden wirklich schaden möchte. So weit geht der Bereich der Ablehnung in dem Fall. Dann haben wir die Dösigkeit, Trägheit, Faulheit, Schläfrigkeit. Wir möchten nicht praktizieren. Bei manchen äußert sich das so, dass man so ein verschwommenes Weiß sieht. Und dann denkt man schon, oh, ich bin in einem Dhyana, ich sehe ein weißes Licht. Aber das ist es gar nicht. Man ist eigentlich nur dösig. Und man erkennt es daran, dass man hinterher nicht frisch und wach ist, sondern man ist hinterher auch noch so. Ja. Dann diese Dösigkeit, die kann auch verschiedene Ursachen haben. Die kann natürlich daherkommen, dass man zu viel gegessen hat, zu wenig geschlafen hat, zu wenig Sauerstoff hat und alles Mögliche. Sie kann aber auch Ursachen haben, die im eigenen Herzen liegen. Nämlich, man will nicht mehr sehen. Man hat gar keine Lust mehr zu erkennen, was da in einem vor sich geht. Und dann wird man müde. Und schläft einfach mal ein. So, auch wenn man gerade noch ganz hellwach war, bevor das Ego dann zulässt oder der Geist zulässt, dass es sich möglicherweise eine Änderung, auch wenn das eine Verbesserung sein sollte, einstellt, schaltet der Geist sofort auf, nee, will ich nicht. Das passiert ganz oft. Ne? Und da muss man sich einfach auch wirklich immer wieder selber wach halten. Das ist nicht ja, durch irgendwas anderes zu bewerkstelligen, als sich einfach wirklich immer wieder am Riemen zu reißen und sich selber wach zu halten und sich zu disziplinieren. Man kann da mal nur so machen und so machen. Aber schlussendlich muss man die Bereitschaft entwickeln, sich Veränderungen zu öffnen, sich auch den Verbesserungen, die die Meditation einem ja bringen würde, zu öffnen. Das war die Dösigkeit und Trägheit. Dann haben wir die Rastlosigkeit und Unruhe. Da sind natürlich alle solche Sachen gruppiert, wie wenn das so immer im Kreis denkt und man das paart sich dann auch gerne mit Ablehnung und man denkt dann, war, aber dann hätte ich sagen müssen, was für eine Ziege hören. Oh, dann habe ich. Und dann dreht sich das im Kopf rum und kommt immer wieder. Und schlussendlich muss man auch da erkennen, dass das der eigene Geist ist, der das zulässt. Man muss es auch gehen lassen, fallen lassen und sich dann dem nicht mehr öffnen, dem nicht mehr zuwenden. Diese Dinge, solange man sich denen zuwendet, kommen die auch. Wenn man sich denen nicht mehr zuwendet, wenn man die nicht mehr akzeptiert, dann kommen die auch nicht so leicht. Und das ist immer eher so, ja, da, wenn ich das sage, stoße ich oft auf eben Unverständnis oder so. Aber eigentlich, man will das nie haben, so, dass man eigentlich solche Gedanken haben will. Und dass, weil man sie will, kommen sie. Und dass man selber verantwortlich ist, sie auch nicht mehr zuzulassen. Ne? Aber wir sind dafür verantwortlich. Und deswegen ist es so wichtig, auch hinzugucken und diese Methode zu benutzen. Weil man tatsächlich was daran ändern kann, an diesen Zuständen, an diesen Hindernissen. Es kann natürlich auch sein, dass man nicht lange sitzen kann und dann fängt man an zu zappeln und dann juckt es und dann ist es zu heiß und so. Da muss man dann einfach Geduld entwickeln. Was anderes hilft dann nicht. Und manchmal ist es auch das schlechte Gewissen, das einen zappelig macht. Das alles fällt dann in die Hinderniskategorie von Rastlosigkeit und Unruhe. Und dann zum Schluss haben wir noch den Zweifel. Der Zweifel ist eigentlich, auch wenn wir das gar nicht so sehen am Anfang, ist aber einer der wirklich größten Feinde unserer Meditationspraxis. Und das habe ich vergessen zu erwähnen. Diese Hindernisse sind für die Meditationspraxis Hindernisse. Die können jede einzelne Meditation ruinieren. Und Zweifel kann die Meditation insofern ruinieren, dass wenn wir Zweifel haben am Buddha, am Dhamma und an der Sangha, Zweifel am Buddha, dass der erleuchtet worden ist, ja, warum sollen wir uns dann irgendwie der Buddha-Lehre zuwenden? Warum sollen wir das Dhamma ergründen, wenn wir nicht daran glauben, dass das Dhamma richtig ist? Und warum sollen wir uns an die Sangha wenden oder uns vertrauensvoll an die Sangha wenden, wenn wir nicht das Vertrauen haben, dass die uns das Dhamma lehren können? Und warum sollen wir uns hinsetzen und meditieren, wenn wir nicht das Vertrauen haben, dass wir erleuchtet werden können? Es gibt ja Leute, die zweifeln das an, wenn sie in den Retreat gehen sogar. Noch bevor man irgendwie anfängt zu meditieren, das anzuzweifeln, dass man in diesem Retreat erleuchtet werden kann, ist fatal. Natürlich kann man da nicht erleuchtet werden, weil man glaubt es ja nicht. Und dann funktioniert es auch nicht. Dann wird irgendwas vorher passieren, so dass es nicht geschehen kann. Und das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir den Zweifel überwinden und einfach machen, da sind, machen, dazu stehen, dran glauben. Nicht blind glauben, aber Vertrauen haben. Das nächste, was in dieser Gruppe geistige Formation oder Dhamma ist, sind die Bojangas, von denen wir heute auch was gechantet haben. Da gehe ich aber jetzt nicht ins Detail, weil da müssen wir erstmal die 5 Hindernisse überwinden. Ne? Dann können wir an die Bojangas gehen und die aufbauen. Das heißt, das ist die Praxis. Und wir führen diese Praxis aus, indem wir achtsame Verneigung machen in der Gehmeditation. Auf unsere Füße achten, auf die Fußsohlen und im Sitzen auf das Heben und Senken der Bauchdecke. Und dann wenden wir unsere Aufmerksamkeit, das machen einige schon, andere noch nicht, allem zu, was im gegenwärtigen Moment passiert. Wenn er zum Beispiel ein Geräusch ist, dann sagen wir, Hören. Wenn dann Gedanke ist, sagen wir Denken. Wenn dann Gefühl ist, zum Beispiel ein Kitzeln, kann man sagen, Kitzeln, Lauschen, Heben, Senken. Und dann gibt es noch Berührungspunkte. Berührungspunkte, die über den Körper verteilt sind. Mit denen man zum einen gut seine Achtsamkeit testen kann. Wenn man zum Beispiel in der Kniefalte am rechten Knie die Achtsamkeit verloren hat und man hat angefangen zu denken und dann 10 Minuten später hat man gemerkt, oh, ich denke und sagt dann denken und weiß dann nicht mehr, wo man war, dann weiß man wenigstens, dass man auch schon vorher nicht achtsam gewesen ist. Wenn man sich dann aber trotzdem noch erinnert, habe jetzt zwar gedacht, aber ich war hier in der Kniefalte rechts. Dann war man wenigstens vorher achtsam und macht dann einfach weiter mit seinen Aufgaben, die man so hat, mit dem Benennen. Und wir benennen immer das Dominanteste. Manchmal ist der Atem dominant, manchmal ist ein Geräusch dominanter oder ein Gefühl dominant. Und alles das, was im gegenwärtigen Moment das Dominanteste ist, wird benannt. Und dann, wenn nichts anderes dominant ist, geht man wieder zurück zum Heben und zum Senken von der Bauchdecke, also zum Atem. Und wo es auch immer wieder zu Fragen kommt, wenn zum Beispiel man beim Heben, Senken, und dann hatte ich auch eben Sitzen erwähnt, man macht also Heben, Senken, Sitzen. Wenn man beim Sitzen ist, versuchen viele Leute, das so zu timen mit dem Atem. Und dann stört das was außen, wenn da noch ein Hören kommt oder noch ein Denken, da ist man schon gestresst oder so. Das ist nicht der Weg. Es ist beim Heben ist man beim Heben. Beim Senken ist man beim Senken. Beim Sitzen ist man nur beim Sitzen. Da ist Heben, Senken egal. Ob man 5-mal atmet, während man Sitzen weiß und notiert, ist wurscht. Man ist dann nur beim Sitzen und geht dann zum Berühren und hat dann nur das Berühren. Wie oft man da atmet, das ist egal. Das muss nicht getimt werden. Unser Geist will das timen, weil wir Gewohnheitstiere sind und das immer alles schön in Ordnung haben wollen. Und wenn wir dann Ordnung haben und uns ein System gemacht haben, dann kann der Geist wieder ganz denken, was er will. Das heißt aber, den Geist so zu üben, dass er bei dem ist, was gerade ist, da macht er sich kein System, sondern er ist wirklich im gegenwärtigen Moment. Und wir sehen den, so wie er ist. Und das ist das Wichtigste. Ich glaube, jetzt habe ich zu der Methode genug gesagt. Jetzt, was war nochmal deine Frage, Christa? Mit
Zen-Auffassung war klar, direkt, sofort. In Verbindung jetzt mit Vipassana-Einzelmeditation ist ja eigentlich langfristig. Ist ja ein längerer Weg als die sofortige Umsetzung, wie das im Zen funktioniert. Was sehe ich das vor?
Also, ich sehe da keinen längeren Weg als beim Zen. Nee, das sehe ich eigentlich nicht. Also was beim Zen war, wenn wir Shikantaza zum Beispiel, diese
aus dem Sojo meinst du jetzt? Oder aus dem Shizen?
Also wenn man da sitzt und also wenn man da sitzt und man lässt eben alles kommen und fließen und so, da ist man ja mit der Achtsamkeit auch dabei. Also man sitzt ja da nicht dörsig rum. Und man nimmt das schon alles wahr. Insofern gleichen die sich, ähneln die sich. Das hat nur der einzige Unterschied oder der größte Unterschied ist, dass bei dieser Methode benennt man es eben. Und das Wichtige bei diesem Benennen ist ja, dass man das wirklich wertfrei und neutral benennt. Dass man nicht ein Auto hört und sagt, hören, Auto, oh, stört mich, doof oder so, sondern einfach nur hören, hören, hören benennt und dann es gehen lässt.
Das heißt, wenn bei einem Laien, der das erste oder zweite Mal Vipassana-Meditation macht oder einen Vipassana-Retreat, das heißt, er ist vom gedanklichen Prozess nicht, ist das nicht länger, ist das nicht gefühlsbetonter als im Zen?
Nee, nicht wirklich, nee. Weil du lässt die Dinge genauso einfach nur entstehen. Du guckst ja nur, was passiert. Du guckst ja nur zu. Also bei der Methode von Mahasi Sayadaw und Ajahn Tong ist einfach nur, du nimmst nur das, was du hast im gegenwärtigen Moment als dein Meditationsobjekt. Das Hauptmeditationsobjekt ist immer der Atem, genauso wie beim Zen. Und es ist genauso wie beim Zen, auch im Bauch. Der Unterschied ist, dass du es bei dem einen einfach nur gehen lässt und beim Ajahn Tong benennst du es, bevor du es gehen lässt. Und der Effekt dieses Benennens ist, dass du es wirklich weißt. Das heißt, du kannst dem nicht mehr entkommen. Du entrinnst dem gegenwärtigen Moment nicht mehr. Das geht beim Zen ganz wunderbar. Da kann man zwar auch tief kommen und man kann viel sehen und man kann auch in schöne, angenehme Zustände kommen, aber dieses wirkliche Erkennen des Momentes und auch ganz klar erkennen zu können. Hier ist der Ursprung. Daraus entsteht ein Gefühl. Daraus entsteht ein Gedanke. Daraus entsteht eine mentale Überreaktion. Daraus entsteht ein Hindernis. das ist viel schwieriger beim Zen so zu sehen, weil man die Dinge eben nicht ganz so klar benennt.
Ich dachte aber, Zen ist eher schwarz-weiß, wogegen bei im Theravada oder Mahayana gibt es Grautöne, ist das so?
Also, ich würde das gar nicht schwarz-weiß und Grautöne nennen, sondern einfach nur, diese Methode reduziert das Sein auf den gegenwärtigen Moment. Mehr ist da nicht. Mehr soll da nicht sein. Da soll keine Bewertung, keine man soll nichts dazu tun, nichts wegnehmen, sondern den Moment einfach als das sehen, was da ist. Wenn da ein Schmerz ist, dann ist das eben ein Schmerz. Dann wird er als solcher benannt. Schluss. Wenn Ärger entsteht oder Frustration aufgrund dieses Schmerzes, dann wird die Frustration benannt. Und Schluss. Wenn dann dadurch das Gefühl entsteht, ich muss mich jetzt bewegen, dann wird eine Aversion benannt und ein Bewegen, ein Wollen benannt. Jeweils ganz, ganz klar.
Das heißt, im Abhidharma wird es analysiert werden, ist das so?
Ja.
Genau, das ist das, was ich meine.
Ja, aber im Abhidharma analysiert man es vielleicht, aber in der Vipassana-Meditation nicht. Okay. Du siehst es einfach nur.
Okay.
Pam, flotsch, patsch, da, so wie es ist.
Mhm.
Also die vier, also die Kaya-Vipassana und Gefühl und Geist und Dhamma.
Kaya-Nupassana, Vedana-Nupassana, Chitta-Nupassana, Dhamma-Nupassana.
Ja, die vier, also die sind geeignet für jeder oder also zum Beispiel Anfänger, wer ist besser oder jeder alle geeignet?
Oder? Im Prinzip sind alle für jeden geeignet, aber es gibt Leute, die haben mehr Affinität zu bestimmten Sachen. Also Kaya Nupassana und Achtsamkeit auf den Atem ist das Leichteste, weil es eben immer da ist. Und weil man eben, der Körper ist auch das Gröbste, sagen wir mal, das ist am leichtesten wahrzunehmen. Viele Menschen haben zum Gefühl überhaupt keinen Zugang. Das heißt, Vedana Nupassana ist für die kaum möglich. Das heißt, der Mensch, der dauernd sein Gefühl immer nur verdrängt, dem jetzt zu sagen, so, du machst jetzt mal Vedana Nupassana, der sitzt dann da, ja, ich merke nichts, ne? Der merkt auch nichts, weil er es noch verdrängt. Das heißt, für den ist es viel wichtiger, erstmal Kaya Nupassana und Atem beachten. Und dann, dadurch, dass man den Atem betrachtet, merkt man plötzlich was. Und dadurch, dass man denkt, weil sich das Denken und das Fühlen im Großraum Chitta bewegt, werden plötzlich so Sachen klar. Auch für Leute, die keinen Zugang zu Gefühlen haben. Jemandem zu sagen, der völlig irritiert ist und sowieso völlig kopfig und immer denkt und dem zu sagen, so, du machst jetzt mal Chitta Nupassana, ist fatal. Der wird ja dann, würde ich nicht tun als Aufgabe, da würde ich auch sagen, mach mal, achte mal auf deinen Atem erst, ne? Und hinterher, wenn man dann entspannt ist, kann man hingehen und sagen, so, jetzt kannst du deinen Geist beobachten. Aber Also es gibt eben, ja, und grundsätzlich finde ich, für den Einstieg in eine Meditation immer zuerst Dhammanupassana zu machen, nämlich zu checken, habe ich ein Wollen, habe ich eine Ablehnung, habe ich eine Unruhe, bin ich dösig oder habe ich Zweifel. Wenn ich das alles abhaken kann, dann kann ich die nächsten paar Minuten, das ist ja nicht für ewig, dass man die Dinge ausschließen kann, aber das kann man dann, für ein paar Minuten hat man diese Sachen dann mal abgehakt und kann dann in die anderen Achtsamkeiten gehen, die man halt gerade aufhat. Aber für einen Anfänger eigentlich immer am besten Kaya Nupassana, Achtsamkeit auf den Atem.
Retreat erleuchtet zu werden. Mhm. Die Basis der Erleuchtung ist Achtsamkeit, Loslassen und Anhaftung. Ist das richtig?
Loshaften und Anhaftung oder Loslassen von Anhaftung?
Loslassen von Anhaftung. Kann man das in einem Retreat so forcieren, dass man einen erwacht?
Wenn der Geist gut vorbereitet ist, denke ich, man könnte. Ich halte es nicht bei uns Menschen hier und heute für besonders zweckmäßig, das zu tun, weil wenn man ein erleuchteter Lehrer ist, dann kann man das vielleicht wagen. Wenn man aber selber kein erleuchteter Lehrer ist, dann sollte man vielleicht auch da ein bisschen vorsichtig sein. Aber im Prinzip, denke ich, kann man das schon. Und wenn ein Schüler den Geist so vorbereitet hat und wenn er in Thailand sagen sie immer, wenn er die Merits mitbringt, also wenn er die Verdienste hat, wenn er das Karma hat, Erleuchtung zu erlangen, dann kann das auch funktionieren. Und dann, denke ich, ist diese Methode vom Ajahn Thong die das kann. Also die ist so kraftvoll, der würde ich das zutrauen. Ich würde es aber nicht irgendwie versuchen, durchzupushen.
Das ist eine ganz andere Art als Ajahn Chah. Ist auf einer ganz anderen Ebene. Kann man das trennen?
Jein. Nee, es ist nicht ganz anders als Ajahn Chah. Also, es bewegt sich um dasselbe Dhamma. Es ist ein anderer Zugang. Du machst die Tür von der anderen Seite auf. Gehst aber in denselben Raum. Also es geht um dieselbe Erleuchtung.
Ja.
Und es geht um dieselbe Achtsamkeit und um dieselbe Konzentration und um denselben edlen achtfachen Pfad. Und es behandelt dieselben vier edlen Wahrheiten, die von der Ajahn Chah-Linie praktizieren etwas anders. Also, wobei auf manche auch, ich habe es zum Beispiel mal in einem Ajahn Chah-Kloster auf der Webseite gesehen, geht nach Wat Lam Phong und Wat Chom Thong und macht dann Vipassana-Retreat. Schlussendlich gehen die erst von der Konzentration aus, die häufig eben durch das Wiederholen der Silbe Buddho, 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 Dhammo, Dhammo, Dhammo und sowas aufgebaut wird und machen dann im Prinzip sowas Ähnliches, nämlich auf Vipassana und Achtsamkeit auf den Moment. Nicht ganz so strukturiert und methodisch, wie das der Ajahn Tong lehrt. Und legen sehr viel mehr Gewicht, sage ich mal, zum Beispiel auf Asubha-Praxis. Das ist die Betrachtung der Unschönheit des eigenen Körpers oder anderer Körper oder so. Da wird beim Ajahn Tong nicht so viel, also auf Asubha-Praxis wird beim Ajahn Tong eigentlich kein Wert gelegt. Und auf Jhanas, Vertiefungen, da wird zwar Wert gelegt, aber, also man lässt sie einfach passieren, wenn sie passieren und benennt sie dann, anstatt dahin, da rein zu wollen, anstatt das zu forcieren, dass man dahin kommt. Und ich denke, dass mit den Jhanas, das ist wahrscheinlich der größte Unterschied zwischen Ajahn Chah und Ajahn Tong.
Ja? Eine Frage hierzu. Das Thema beschäftigt mich schon sehr lange. Ich bin bis jetzt zu keinem geistigen Ergebnis gekommen, und zwar die Körperunreinheiten. Wie Schleim, Urin und das Ganze. Wo kommt das her? Wo ist der Ursprung dieser These? Oder diese Aversion ist es ja, oder dieser Feststellung, wie immer man das sehen, dass der Körper generell unrein ist.
Das kommt vom Buddha selbst, wobei das Asubha heißt, das kommt von Sobha. Sobha ist eigentlich das Schöne, das Angenehme. Und Asobha ist das Unangenehme, das Unschöne. Das heißt, heutzutage wird es auch oft mit Ekel und sowas, aber das ist im Grunde genommen, geht das so tief, so weit gar nicht. Und ich glaube, es ist vom Buddha seiner Zeit viel mehr gemeint gewesen, dass wir, also zum Beispiel hatten wir es kürzlich in dem Maharahul-Ovada, da steht, wenn einer Lust hat, wenn ein Mönch Lust hat, dann praktiziere Asubha-Praxis. Das heißt, guck dir zum Beispiel deinen Magen an mit seinen ganzen Inhalten oder so, da vergeht dir doch gleich die Lust. Ne? Und da braucht man sich, also für mich, ich verstehe das so, dass eigentlich soll man es ja wertfrei und neutral sehen. Man muss diese ganzen Ekelsachen oder so.
Das ist das, was auch schon so Medo beschrieben hat mit der Autopsie. Wenn ein Mensch sitzt, dass er kommt in den Raum rein, er riecht die Körperflüssigkeit, die Faulheit oder das abgestorbene, was weiß ich, Gelenk oder so. Und er sagt, ich muss mich darauf jetzt konzentrieren, ich muss diesen Ekel besiegen. Das heißt, er hält sich in diesem Sensationraum, hält er sich auf und nach einer gewissen Zeit riecht er das nicht mehr, er empfindet keinen Ekel mehr. Also ist es so eine Frage des Geistes, die Überwindung dieser Gefühle. Und das ist ja ein Gefühl, Ekel, oder?
Ja, also meine Frage ist, muss man das tatsächlich, muss man jeder das tatsächlich überwinden? Oder kann man auch einfach so erleuchtet werden? Und dann, weil man erleuchtet ist, diesen Ekel dann eben auch nicht mehr so empfinden. Also es geht ja, Es geht ja nicht darum, dass wir uns alle abstumpfen müssen, dass wir alle alles ertragen müssen. Es gibt Menschen, die müssen das so praktizieren, weil sie einfach so lustvoll und lustbetont sind, dass sie es müssen. Weil wenn sie sich da nicht irgendwie 20 Leichen angucken.
Nein, es ist einfach eine Sezession in einem Monastery, einfach eine monastische Sache. Ne? Und es war einfach eine Sezession von dem Abt oder wer auch immer. Und Zumelo war da, hat er partizipiert zu den Zeiten. Und hat es einfach beschrieben zum Thema Überwindung und Bewusstsein. Das war eigentlich der Thema. Und ich finde gerade in der heutigen Zeit, wo eigentlich die Schönheit, das Anti-Aging, so im Vordergrund steht, finde ich die Verbindung damit eigentlich recht interessant. Weil das Vergängliche, wir sind wirklich, ne, wir sind nicht nur schön, wir sterben. Und das einfach, dass man das sagt, ich fand das sehr interessant.
Ja, es gibt aber Leute, die müssen nicht Leichen angucken, um zu wissen, dass wir sterben, sondern die erkennen das auch so. Also da gibt es für jeden, ne, wir Rheinländer sagen, jeder Jäger ist anders. Und es gibt eben auch für verschiedene Leute verschiedene Ansätze. Das ist ganz wichtig. Also für viele Frauen ist die Asuba-Praxis keine gute Sache. Weil die stehen vorm Spiegel und gucken sich an und denken, alles hässlich, alles grässlich. Da ist eine, die stürzt du in tiefe Depression, wenn du da nicht ein ganz geschickter Lehrer bist oder so, ne? Und da muss man dann andere Mittel finden, andere Wege finden, für die, um zu demselben Ergebnis zu kommen.
Gleichmut.
Gleichmut ist das Sprungbrett zur Erleuchtung. Da müssen wir alle hin. Okay. So oder so. Was wolltest du sagen?
Also das reicht ja ein Punkt Lust, sicherlich der Grund, warum Buddha das eingeführt hat. Aber zu sagen, dass Frauen da jetzt depressiver werden, weil sie vor dem Spiegel stehen und Männer nicht. Du weißt, dass unter Buddha auch über 60 Mönche haben sich umbringen lassen, weil sie zu tief in die Asuba reingegangen sind. Das größte Problem aber heutzutage, ob das Frauen oder Männer sind, ist, glaube ich, wurscht egal, ist die Identifizierung mit dem Körper. Und wenn das müssen wir überwinden. Und das ist der Punkt. Also nicht jetzt ein Ekel und Ekel überwinden. Also darum geht es überhaupt nicht. Aber die Tatsache, dass wir, ich bin dieser Körper, das ist es, oder ich bin das Gefühl, dass die Desidentifizierung des Körpers, das ist der Grund, warum wir auch im Namen gerne jahrelang das machen. Also da hängen die ganzen Organe da und hier wird, zu meinen, dass jetzt da diese Leber mir, dass die in mir drin ist, das kann man nicht immer gleich so sehen, aber wenn man damit meditiert, du kommst eben, wie du auch sagst, sehr schnell an diesen Punkt und sagst, bin das jetzt ich? Ja, also, und diese Frage ist sehr wichtig, finde ich.
Ja, also und da gibt es Leute, die brauchen solche krassen Methoden, wie Leichen angucken, Körperteile angucken oder so.
Visuelle Menschen sind das.
Ja, und es gibt andere Leute, die brauchen das nicht. Die haben anderen Zugang dazu und erzielen aber schlussendlich das gleiche Ergebnis. Also da ist einfach nicht jede Meditation, jede Art der Meditation für jeden Menschen gleich gut. Ja.
Ich glaube, das ist dieser Kreislauf, also, dass man da bei der Meditation auf dieses Thema, dass man da sich wirklich darauf konzentriert, seine Verdrängungen auch loszulassen. Gefühle zu verdrängen, Emotionen zu verdrängen, Realität zu verdrängen, was immer auch der Schwerpunkt ist. Ne? Keiner möchte was vom Thema Tod hören. Also die meisten Menschen nicht. Weil es ist so endgültig.
Mhm.
Ich meine, wir wissen, dass das Geburt, was weiß ich, Samsara und so weiter und so fort. Aber ein normal wäre der falsche Ausdruck, aber ein Mensch, der hier raus rumläuft, der lebt halt, als würde er nicht sterben. Und dementsprechend verhält er sich ja auch vom Materialistischen, vom Güter, vom Egoismus, vom Miteinander, rücksichtslos, respektlos. Und deswegen finde ich eigentlich, müsste es eine Meditation, gibt es wahrscheinlich auch, die ich nicht kenne, die spezifisch auf dieses Thema oder auf diesen gedanklichen, geistigen Prozess angeht.
Ja, die Methode von Atatom. Das ist, die ist wirklich unglaublich. Das ist, ja, du erkennst das, was du zu erkennen bereit bist, dann, wann du es zu erkennen bereit bist. Du gehst manchmal durch Glückszustände und schwebst auf Wolken, manchmal gehst du aber auch durch die Hölle. Also, was aber immer Aufgabe ist, ist Anicca, Dukkha und Anatta zu erkennen. Das dafür ist diese Methode von Ajahn Tong da. Und da ist diese Lehrmethode, da brauchst du keine Leichen mehr gucken gehen. Ne? Da siehst du sowas von Vergänglichkeit. Und das erkennst du auch schon im Heben und Senken. Und das erkennst du, wenn du deinen Geist anguckst. Dass dann einem, wenn die Methode taugt, sage ich es mal, sowas wie Leichen angucken gehen und riechen und das überwinden, wie ein bisschen verschwendete Zeit vorkommt, weil man könnte da ja sitzen und den gegenwärtigen Moment erkennen in derselben Zeit und das selbst überwinden. Oder so, ne? Womit ich in keiner Weise die Methode vom Ajahn Chah oder von anderen großen Meistern schmälern will. Die haben genauso ihre Berechtigung. Und die sind genauso Lehre des Buddha. Jetzt hat der Buddha natürlich nicht gesagt, ihr sollt meinen Namen anrufen und Buddha, Buddha, Buddha sagen. Das hat er jetzt nicht. Aber uns mit Mantren zu konzentrieren, das hat er durchaus gelehrt.
Ich? Lebt er noch? Er lebt
noch. Wer? Der Ajahn Tong, ja, der lebt noch. Der ist gestern 95 geworden. Deswegen haben wir auch hier die Bildchen und die Kerzchen und alles. Und deswegen haben wir auch gestern schon bis 12 Uhr meditiert, um ihm die Verdienste zu schicken, unseres Tuns, und damit er noch lange, nicht nur lange lebt, sondern lange gesund und kräftig und ohne Leiden lebt. Jetzt haben wir noch gar nichts vorgelesen, ne? Jetzt wird es auch spät. Wenn wir noch eine Dreiviertelstunde machen wollen, dann sollten wir jetzt mal Schluss machen mit Quasseln. Gibt es noch dringende Fragen? Nee, ne?
Dankeschön.
Bitteschön.